Obi2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen im Maschinenraum von Story Machine. Beim Turi 2 Videoclub-Abend am 10. Februar haben wir die Agentur Story Machine von Kai Diekmann, Philipp Jessen und Michael Mronz besucht, wie in diesen Zeiten üblich, per Videoschalte. Kai Diekmann führt durch 1000 Quadratmeter schrabbeligem Berliner Altbau und zeigt seine Lieblingsplätze. Das ist im Podcast natürlich jetzt nicht ganz so gut zu sehen. Deswegen sei gesagt, diesen Podcast gibt es auch als Video und den Link dazu in den Shownotes. Kai Diekmann hat nicht nur die Story Machine gezeigt, sondern auch die Fragen von Peter Turi und der Turi 2 Community beantwortet. Zu seiner Freundschaft zu Helmut Kohl, über seinen Blick auf die Bild-Zeitung unter Julian Reichelt, zum Fall Wirecard und zu vielen anderen Themen. Einzige Regel im Gespräch, keine Antwort sollte länger als 60 Sekunden dauern.
Ich freue mich, dass wir heute zu Gast sind in Berlin bei Kai Diekmann und seiner Agentur Story Machine. Kai Diekmann, wir müssen reden. Wir haben einige Themen. Sie haben sich komplett neu erfunden die letzten 2 Jahre. Immer wieder häuten Sie sich. Der Bart wird mal kürzer, mal länger. Wir wollen heute wissen, warum haben Sie sich so verändert? Wie funktioniert Ihre Agentur? Und wie sieht es eigentlich in den neuen Büroräumen aus? Es gibt auch kritische Fragen zu Ihrer Rolle in bestimmten Affären, würde ich fast sagen. Diese Fragen lassen wir aber die Community von Turi 2 stellen. Jetzt will ich von Ihnen zuallererst mal wissen, dieser Talk hat harte Regeln, 60 Sekunden. Sie dürfen nicht über 60 Sekunden reden. Wenn Sie normalerweise so in Podcasts sind, habe ich immer so gefühlt, das Gefühl, so ein durchschnittlicher Kai Diekmann-Take ist 60 Minuten. Wie oft werden Sie heute an der 60-Sekunden-Regelung scheitern, Herr Diekmann?
Ununterbrochen, lieber Peter Turi. Im Übrigen gestatten Sie mir, dass ich jetzt einmal noch den Spieß umdrehen muss und die Gelegenheit nutze, Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich zum 60. Geburtstag zu gratulieren. So viel Zeit muss sein und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Sie 2 Tage nach Ihrem 60. Geburtstag hier im Story Machine Rotpullover zu unserem Gespräch gekommen sind. Im Übrigen, alle Sekunden, die ich pro Antwort einspare, darf ich dann bei anderen Antworten draufschlagen, oder?
Okay, Deal, machen wir.
Einverstanden.
Gut, dann haben Sie jetzt schon mal 30 Sekunden eingespart. Die haben Sie gut, wenn es eine andere Frage gibt. Zu Ihrer langen Karriere bei Bild könnten wir Sondersendungen füllen, Stunden um Stunden. Ich würde das nicht machen, ich würde es reduzieren auf 2 Fragen. 2 Fragen, die Sie vielleicht auch ein bisschen, die Ihnen auch am Herzen liegen. Ich wollte mal wissen, wie kam es zu Ihrer ungewöhnlich engen Freundschaft mit Helmut Kohl? Deshalb die erste Frage ganz konkret, wann sind Sie und Helmut Kohl sich eigentlich das erste Mal begegnet und was ist da passiert?
Das war es eine 60-Sekunden- oder eine 60-Minuten-Regelung? Das habe ich jetzt nicht so genau mitbekommen.
90 Sekunden für die Frage.
Gut, wenn es 60 Sekunden sind. Das erste Mal habe ich Helmut Kohl im zarten Alter von 17 Jahren getroffen. Das war im Sommer 1982. Er war noch Fraktionsvorsitzender und Bundesvorsitzender der CDU, noch nicht Bundeskanzler. Und ich war zum Interview für meine Schülerzeitung Passepartout in Bonn am Rhein, der schönen alten Bundeshauptstadt, und habe dort mein erstes Interview mit ihm gemacht, mit so tollen Fragen. Sagen Sie mal, Herr Dr. Kohl, ist die Jugend eigentlich wirklich so schlecht wie Ihr Ruf?
Was hat er geantwortet?
Nein, das stimmt doch überhaupt nicht und die Jugend sei doch viel besser. Und es ging dann auch um die Länge der Ausbildungszeiten und es war schon damals so wenig Fragen und viel Antworttext. Da habe ich von ihm gelernt übrigens. Okay. Wenn ich mit Helmut Kohl übrigens später Interviews gemacht habe, dann hat er gesagt, ich rede jetzt mal und du schneidest dann später die Fragen dazwischen.
Echt?
Und das haben Sie gemacht? Das kam immer auf das Thema an. Also ich habe ja auch versucht, aus ihm jetzt nicht nur tagesaktuelle Nachrichten zu kitzeln, sondern habe auch häufig Themeninterviews mit ihm gemacht. Da ging es um die Frage, was bedeutet ihm Religion? Wie wichtig ist Religion? Und da ging es natürlich darum, dass er überhaupt erstmal redet, ins Reden kommt, weil das sind jetzt keine Gespräche, wo Sie nach 3, 4 Sätzen Ihren Gesprächspartner unterbrechen. Aber er hat gerne geredet.
Wann war Ihr letztes Gespräch mit Helmut Kohl?
Mein letztes Treffen, mein letztes Gespräch mit Helmut Kohl war im Frühjahr 2017. Er ist ja im Juni verstorben, anlässlich seines 87. Geburtstags. Da habe ich ihn noch einmal in Ludwigshafen besucht.
Wissen Sie, was mit dem Nachlass passieren wird von Helmut Kohl? Gibt es einen Streit? Kommt er in der Stiftung? Behält die Witwe den Nachlass, die ganzen Akten, die ganzen Korrespondenzen? Wissen Sie, was da passieren wird? Sie haben einen engen Draht zur Witwe?
Also ich hoffe natürlich, dass der ganze Nachlass irgendwann mal im Rahmen einer Helmut-Kohl-Stiftung der Nachwelt überliefert wird. Und zwar einer Helmut-Kohl-Stiftung, die so gestaltet ist, wie sich das Helmut Kohl gewünscht hat.
Okay, Sie waren von 2001 bis 2017 Chefredakteur der BILD.
Ich halte nur mal fest, ich habe jetzt ein ganz gutes Zeitguthaben schon, ne?
Ja, da haben wir nicht gewählt, dass Sie jetzt überall, also wir schauen. Wenn es spannend ist und interessant und die Frage beantwortet, dürfen Sie reden. Ich sage es dann schon, wenn es zu viel wird. Also bisher sind Sie hervorragend knapp dabei. Danke dafür. Niemand war länger als Sie an der Spitze der Bild-Zeitung, 17 lange Jahre. Warum sind Sie im Januar 2017 dann gegangen?
Man hat ja tatsächlich nur ein Leben. Und ich war nicht nur diese lange Zeit an der Spitze von Bild, sondern ich war ja insgesamt über 30 Jahre bei Axel Springer, insgesamt 31 Jahre. Das war eine großartige Zeit, das war eine fantastische Zeit. Das, was ich dort machen durfte, hat mir jeden Tag Spaß gemacht. Ich habe mich immer darüber gewundert, im Ernst, dass ich das machen darf, was ich machen möchte, auch noch ordentliches Geld bezahlt wird. Aber es gab dann einen Zeitpunkt, den kann ich auch genau definieren, das war im Silicon Valley, als ich das erste Mal wieder im eigenen Auto von Palo Alto nach San Francisco gefahren bin, die Musik laut anhatte und wusste, auch wegen des Zeitunterschiedes, nach meinem nächsten Termin weiß keiner, wo ich bin und ich kann in Starbucks einen Kaffee trinken gehen. Und da wusste ich, dass ich für mich etwas verändern muss, dass ich mir nicht vorstellen kann, in die Routine zurückzukehren, die ich zu diesem Zeitpunkt bereits 12 Jahre erlebt hatte. Und ich bin zurückgekommen und wir haben Bild digitalisiert, also Bild ja wirklich ein Stück weit neu erfunden. Ich habe dann mit Matthias Döpfner gesprochen und gesagt, ich muss was anderes machen. Dann hat er mich zusammen mit Peter Württemberger, Never Change a Winning Team, nochmal nach Korea geschickt und Großbritannien, wo wir Update entwickelt haben für Samsung. Und dann waren wir in sehr engen Gesprächen, dass wir gesagt haben, du musst was anderes machen. Ich habe dann die Chefredaktion an Tanit Koch abgegeben. Und das war die dümmste Idee überhaupt, habe mich auf den Herausgeberposten zurückgezogen. Und Herausgeber, Döpfner hat immer gesagt, du bist Herausgeber, nicht Heraushalter. Kümmere dich drum, hieß, dass ich mich um die wirtschaftlichen Belange der Zeitung gekümmert habe, der Marke geguckt habe nach neuen Geschäftsmodellen, aber mit der täglichen Redaktionsarbeit nichts mehr zu tun hatte. Ich saß aber noch in meinem alten Büro und ich habe jeden Tag die Kollegen gesehen, das tolle Team, wie sie konferiert haben, wie sie an Zeilen gebastelt haben. Und das war für mich immer ein bisschen so wie an der Weihnachtsbäckerei vorbeigehen. Du riechst den Teig, du riechst die Plätzchen, du siehst, wie sie am Marzipan naschen und sich mit dem Mehl bewerfen, aber darfst nicht mitspielen. Das war blöd. Ich hatte auf einmal nur noch die Downsides, die dazugehören, aber nicht mehr die Upsides. Und deswegen war es für mich wichtig, dort einen Neuanfang zu machen. Warum dann zum 31. Januar 2017?
Jetzt ist zu viel auf einmal. Also, okay. Als Sie dann raus sind, haben Sie eigentlich in diesen 17 Jahren, die Sie an der Spitze waren, haben Sie immer in den Spiegel gucken können beim Rasieren und gedacht, haben Sie manchmal gedacht, was für ein Arsch schaut mich denn da an? Haben Sie immer das Gefühl gehabt, alles richtig gemacht zu haben?
Natürlich habe ich nicht immer das Gefühl gehabt, das richtig gemacht zu haben. Und das geht Ihnen im Zweifelsfall auch so, dass es Dinge gibt, wo Sie sich hinterher darüber ärgern und sagen, hätten wir so nicht machen dürfen, sind wir auf irgendetwas reingefallen. Wenn Sie so viele Entscheidungen treffen, wie Sie bei Bild treffen müssen. Und natürlich ist auch Bild mit seiner Schlagzeile, mit seiner Schlagzeilenoptik, mit der Zuspitzung eines Sachverhaltes auf eine Schlagzeile, ist es immer ein Risiko, dass man einen Fehler macht, gar keine Frage.
Klar, war im Nachhinein Christian Wulff ein Fehler?
Christian Wulff war überhaupt gar kein Fehler. Was sollte dort ein Fehler gewesen sein? Die Bild-Zeitung hat in einer aufwendigen Recherche nachgewiesen, dass der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen im Landtag von Niedersachsen nicht die Wahrheit gesagt hat, als es um die Geschäftsbeziehung zu jemandem gibt, der gleichzeitig zumindest mittelbar mit der Finanzierung seines Hauses zu tun hatte. Dafür ist die Bild-Zeitung seinerzeit mit dem Henry-Nannen-Preis ausgezeichnet worden. Was ich in meinen Kommentaren auch von Anfang an geschrieben war, war der Versuch, die politischen Verfehlungen eines Staatsoberhauptes mit juristischen Mitteln aufarbeiten zu wollen. Das ist Unsinn. Darum ging es nicht. Der Bundespräsident hatte sich politisch vor allem angreifbar gemacht, aber aus meiner Sicht nicht juristisch.
Haben Sie im Nachhinein, finden Sie es richtig, haben Sie jemals darüber nachgedacht, ob es richtig war, diesen privaten Anruf auf Ihrer Mailbox dann doch zu leaken und ist ja dann an die Presse gekommen, an die Kollegen. Hätten Sie da nicht auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, oder hat sich der Wulf vergaloppiert, das lösche ich mal still?
Also das Thema Anruf ist etwas anders gewesen. Dieser Anruf hat in den ersten 3 Tagen keine Rolle gespielt. Ich habe ihn seinerzeit aus New York dann an die Kollegen übermittelt. Er wurde rausgeschrieben und dann ist er wie jedes andere Thema auch bei uns in der Redaktionskonferenz. Und Sie kennen das ja, das sind 15, 20 Kollegen rum in extenso diskutiert worden. Und wir haben am Ende entschieden, dass wir diesen Anruf drucken wollen. Es gab dann nach der Entscheidung, diesen Anruf zu drucken, einen Anruf des Bundespräsidenten bei mir. Und der Bundespräsident hat sich für diesen Anruf entschuldigt. Das war der Moment, in dem ich entschieden habe, den Anruf nicht zu veröffentlichen und den Text nicht zu drucken. Das hat mir meine Redaktion in Teilen damals sehr übel genommen, wie
Sie gesagt haben. Aber der Inhalt ist ja durchgesickert. Also ja. Hat Süddeutsche und anderswo gelesen.
Und ja, das ist ja irrsinnig überraschend, wenn 20 Leute einer Zeitung den Text vor sich liegen haben und wenn viele mit meiner Entscheidung nicht einverstanden waren, den Text nicht zu drucken, dass da
also sowas irgendwann den Weg... Sie sagen, Sie waren es nicht, sondern es waren Kollegen, die es weitergegeben haben.
Ich kann definitiv sagen, dass ich diesen Text weder an die FAS am Sonntag noch an die Süddeutsche geleakt habe. Das ist.
Das aber Sie haben es auch nicht verhindert. Sie haben es nicht verhindert.
Wie soll ich das verhindern, wenn der Text so viel Kollegen an dieser Stelle bekannt gewesen ist? Das kann ich gar nicht verhindern. Stefan Aus hat dazu mal den klugen Satz gesagt, versuchen Sie mal, die Zahnpasta zurück in die Tube zu kriegen. Das funktioniert einfach nicht. Das wäre ja ein bisschen naiv anzunehmen, wenn so etwas so vielen Leuten bekannt ist. Und Sie wissen auch, damals ist auf Arbeitsebene ja sehr zusammengearbeitet worden. Es war ja nicht nur die Bild-Zeitung, die hinter Christian Wulff her recherchiert hat. Das war der Spiegel, das war der Stern. Wir sind ja, was das Thema Hauskauf angeht, gar nicht in vorderster Front dabei gewesen. Der Spiegel hat sich dort durch alle Instanzen geklagt, um schließlich zu erfahren, wer im Grundbuch steht. Da stand dann ein Name, mit dem der Spiegel nichts anfangen konnte. Und das war halt die Leistung von Bild, diesen Namen dann im Zusammenhang bringen zu können zu dem besagten Vorgang im Landesparlament.
Würden Sie, Herr Dickmann, im Nachhinein sagen, das war zu viel Hetzjagd, das war zu viel Stimmung, den müssen wir wegkriegen?
Ich glaube, das war gar nicht die Stimmung, den müssen wir wegkriegen, sondern das war, sehr viele Medien sind zu einem gleichen Urteil gekommen. Und dann immer zu sagen, es gibt eben eine Verabredung, das wissen Sie ja genauso gut wie ich, dass sich Medien wie Spiegel, Zeit, Stern und Süddeutsche nicht zu irgendetwas gemeinsam verabreden, was wir tun, sondern da gibt es einen Sachverhalt und dann passiert es immer wieder, dass der von vielen Medien gleich beurteilt wird. Also wenn die Fußballnationalmannschaft irgendwo mit 7-0 gewinnt, dann sind wir alle sprachlos vor Glück. Und wenn sie geschlagen werden, dann sind wir uns auch in der Beurteilung meistens einig. Also es gibt manchmal eindeutige Sachverhalte. Und damals war der überwiegende Teil der Medien der Ansicht, dass der Bundespräsident hier ein wirkliches politisches Problem hat, dass er politisch vermessen worden ist und das Amt des Bundespräsidenten offenbar ein bisschen zu groß für ihn gewesen ist. Das entscheidende Problem mit den Vorgängen ist ja gewesen, dass seine Sprechfähigkeit gelitten hätte. Was ist denn die Macht des Bundespräsidenten? Doch keine exekutive Macht, sondern es ist die Macht des Wortes. Und die Art und Weise, wie er mit dieser Krise kommunikativ umgegangen ist aus meiner Sicht das eigentliche Problem gewesen.
Okay, also am Ende von Ihrer Seite no regrets.
Natürlich bin ich der Meinung, dass an der einen oder anderen Stelle von den Medien insgesamt auch Fehler gemacht worden sind. Und ersparen Sie mir bitte, dass ich jetzt wieder über Bobbycar rede. Das war aber nicht Bild. Aber aus meiner Sicht sind das sehr klare Recherchen gewesen. Da sind ja noch andere Dinge gekommen. Und ich bin noch heute der Überzeugung, wäre der Bundespräsident mit dieser Krise anders kommunikativ umgegangen, hätte er als Bundespräsident nicht zurücktreten müssen.
Haben Sie wieder Kontakt zu Christian Wulff?
Nein, wir sind uns mal danach zufällig bei einem Bild Sommerfest über den Weg gelaufen, aber wir haben keinen direkten Kontakt.
Glauben Sie, dass es irgendwann das Bedürfnis gibt, sich mal auszusprechen?
Ich habe ihm das verschiedentlich angeboten, wie ich das auch in anderen Fällen getan habe. Aussprechen halt ja bekanntlich, aber er hat das Angebot bisher nicht angenommen und dafür habe ich auch allergrößtes Verständnis.
Okay, Sie sind jetzt 3 Jahre weg bei Bild. Lesen Sie die Bild-Zeitung noch?
Ja, selbstverständlich, jeden Tag. Also wer im Bereich Kommunikation unterwegs ist und Bild nicht liest, ich würde sagen, der hat ein professionelles Problem.
Naja, Sie könnten ja sagen, wie Drosten, ich habe Besseres zu tun.
Nein, die Lektüre von Bild gehört dazu, wenn man wissen will, wie Millionen Menschen ticken. Sie wissen ja, dass Olaf Scholz mein Nachbar in Potsdam ist und heute Morgen habe ich neben ihm an der Ampel gestanden und er saß im Fond seiner Dienstlimousine und hat selbstverständlich Bild gelesen. Das gehört einfach dazu. Die Bild-Zeitung erreicht zig Millionen Menschen jeden Tag. Natürlich nicht mehr nur über die Ausgabe auf Papier, sondern über die vielen digitalen Touchpoints. Und es ist doch wichtig zu wissen, wenn man erfolgreich kommunizieren will, wenn man erfolgreich Politik machen will, was Millionen Deutsche lesen.
Wie viele Minuten Zeit hätten Sie einem vielbeschäftigten Virologen gegeben, um eine Antwort an Bild zu geben?
Hätte Fahrradkette, im Ernst. Ich finde, dass sich da die Redaktion bereits für entschuldigt hat. Und wie gesagt, ich habe es eben schon mal erwähnt, sagen Sie mir einen Journalisten, der noch keinen Fehler gemacht hat, lieber Peter Turi, oder irgendeinen Virologen, der noch keinen Fehler gemacht hat. Fehler passieren.
Also war ein Fehler. So.
Das hat doch aber die Redaktion selbst schon festgestellt.
Sind Sie denn zufrieden mit Julian Reichelt als Nachfolger? Sie hatten ja auf Tanit Koch gesetzt und erst als Sie weg waren, wurde dann Reichelt zum obersten Chefredakteur gemacht.
Sowohl Tanit Koch als auch Julian Reichelt sind Kollegen, von denen ich wahnsinnig viel halte und denen ich beiden zugetraut habe. Und deswegen habe ich ja auch Julian Reichelt, ich glaube schon 2013, spätestens 2014, zum Chefredakteur von Bild Online gemacht, weil ich häufig mit ihm unterwegs gewesen bin und immer wieder beeindruckt gewesen bin, wie souverän er in Situationen handelt, wie bedächtig er handelt. Tanit Koch kenne ich noch viel länger, seit 2008, war auch lange meine Büroleiterin. Deswegen habe ich beiden zugetraut, die Zeitung zu führen. Das ist nicht mehr mein Thema. Ich bin jetzt, glaube ich, im 4. Jahr nicht mehr bei Bild. Und insofern steht es mir auch nicht zu, dort irgendetwas über die Führung, über das, was dort inhaltlich gemacht wird, zu sagen. Ich habe mich immer geärgert als Bild-Chefredakteur, wenn Vorgänger sich über meine Arbeit geäußert haben. Ganz egal, ob das gut gemeint war oder ob das kritisch war. Und ich habe mir schon damals vorgenommen, wenn du mal in die Situation kommst, du äußerst dich über deine Nachfolger grundsätzlich nicht.
Letzte Frage zur Bild, dann kommen wir zur neuen Agentur. Jetzt, wo Sie die Perspektive gewechselt haben, stehen Sie an der Seite von Unternehmen, um sie auch zu schützen teilweise oder um mit Medien zu kommunizieren. Würden Sie da sagen, der Kurs, den die Bild-Zeitung fährt jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise immer schön drauf, alles dramatisieren, wenn man auf der anderen Seite steht, findet man den dann immer noch so gut?
Also Sie haben es ja eben schon von mir gehört. Ich finde einfach, dass mir das nicht zusteht, die Arbeit meiner Nachfolger zu beurteilen.
Ohne auf jeder die Person zu gehen, einfach der Stil von Bild, wenn man von außen drauf guckt.
Das klar. Aber das hängt ja auch immer mit denjenigen zusammen, die es dann machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hänge an meiner alten Zeitung nach wie vor. Ich lese sie jeden Tag und selbstverständlich prägt jeder Chefredakteur auch sein Blatt und es wäre ja auch, oder seine die Marke, es ist ja nicht mehr nur ein Blatt und es wäre ja auch schlimm, wenn Julian Reichelt genau das Gleiche machen würde, wie ich das getan habe. Ich habe es auch anders gemacht als meine Vorgänger und das ist auch völlig richtig und völlig legitim.
Finden Sie, dass das härter macht als Sie, kompromissloser, polemischer?
Ich glaube, dass wir zum Teil andere Prioritäten gesetzt haben, aber die Zeiten sind ja auch ehrlicherweise andere. Wir setzen uns heute mit anderen Themen auseinander, als das zu meiner Zeit der Fall gewesen ist. Ich erinnere mich noch daran, Als ich Mitte der 90er Jahre Politikchef bei Bild war, als stellvertretender Chefredakteur, das war so stinkend langweilig, die tägliche Politik, dass wir zum Teil nicht wussten, wie wir die Seite füllen sollen, ganz im Ernst. Und haben uns mit Irrsinns, glaube ich, ich erinnere mich noch an die Lohnfortzahlung, die Einführung von Karenztagen bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wahnsinn. Allein mit diesem sperrigen Thema haben wir uns 6 Wochen rumgeschlagen und am Ende wurde nichts draus. Es sind heute echt andere Zeiten und andere journalistische Herausforderungen. Ganz abgesehen davon, dass wir damals nur eine Zeitungsseite füllen mussten und die Kollegen heute unendlich viele Plattformen und unendlich viele Bühnen bespielen müssen.
Gut, dann sind wir durch mit der Bild-Zeitung. Danke, dass Sie relativ kompakt auch geantwortet haben. Wir sind gut vorangekommen. Jetzt kommen wir zum Thema Story Machine. Das ist Ihre Agentur. Die Frage ist, wir würden jetzt gerne mal sehen, wo Sie da sitzen. Und wir haben noch eine Zusatzfrage. Arbeiten da eigentlich lauter Männer wie Sie und Philipp Jessen, bei denen das Testosteron mit dem Brusthaar aus dem Hemd kommt?
Also ich glaube, ich bin der Falsche und Sie würden es mir auch nicht abnehmen, diese Frage zu beantworten. Diese Frage sollten Sie gleich mal den Kolleginnen stellen, die
Sie
bei uns arbeiten.
Die vorstellen, gerne.
Das mache ich sofort. Und zur Frage, ist das mein Unternehmen? Es ist mein Unternehmen zu 40%. Ich bin hier tatsächlich nur Gesellschafter und habe nicht mal eine exekutive Funktion. Ich sage immer, ich bin hier der Hausmeister und in meiner Hausmeisterrolle führe ich sich jetzt gerne einfach mal schnell rum und wir gehen nach oben zu den Kollegen.
So. Ja, Sie sind aber auch das Aushängeschild natürlich. Ne?
Ja, manche sagen so, manche sagen so. Mhm. Hier sind wir sozusagen in unseren Empfangsräumen. Was wir dort gesehen haben, im Hintergrund war unser Kamin. Das ist natürlich kein echter, sondern sogar ein gesunder Kamin. Das ist nämlich nichts anderes als von unten angeleuchteter Wasserdampf, aber das knistert sogar wie ein richtiger Kamin. Als wir die erste Story Machine eingerichtet haben, noch am Tempelhofer Ufer, wir sind jetzt in Berlin Mitte, hatten wir den Ehrgeiz, dass wir alles nur besorgen von IKEA, vom Flohmarkt oder von eBay. Das ist uns damals noch gelungen, hier nicht mehr ganz. Wenn man sich mal zum Beispiel die Lampen anguckt, dann stellt man fest, die sind nicht vom Flohmarkt. Jeden Tag klingeln hier mindestens 2-3 Mal Leute, die entweder die Lampen kaufen wollen, weil sie glauben, es ist ein Lampengeschäft, oder bei meiner lieben Kollegen hier hinter dem Ticketschalter ein Zimmer reservieren wollen. Also die Verwirrung darüber, was wir eigentlich sind und was wir eigentlich machen, ist immer groß. Das sind, wie gesagt, hier auch die Aufenthaltsräume und Empfang für die Mitarbeiter. Hier wird gerne mittags gegessen. Tatsächlich solche Sachen, was wir hier sehen, sind Schuppentüren, die ich in Usedom, in einem alten Schuppen, abgerissen habe und hier wieder eingebaut habe. Und die Bohlen, die habe ich beim Corona-Aufräumen bei uns zu Hause in der Garage gefunden. Wir gehen jetzt mal schnell durch die Küche. Obwohl wir hier in Berlin-Mitte sind und wir jede Menge Restaurants haben, wird bei uns hier gerne und viel gekocht. Wir sind ja inzwischen, glaube ich, um die 90 Mitarbeiter. Alle Räume sind sehr individuell gestaltet, immer mit einer Mischung aus altem Zeus und neuem Zeus. Jetzt gehen wir in einen meiner Lieblingsräume mal. Hier sitze ich sehr gerne. Was wir hier sehen, ist eine alte Wellblechhütte. Das ist echtes Wellblech. Diese Wellblechhütte haben wir komplett abgerissen und dann hier wieder aufgebaut. Und was wir hier sehen, ist eine alte Kirchenbank. Die hat bei eBay nur 50 Euro gekostet und das zeigt, wie viel Wertschätzung kirchlichem Möbeljahr hier in Berlin entgegengebracht wird. Alte Kinosessel und das Ganze nennen wir hier wegen der Wellblechhütte unseren Think Tank.
Haben Sie alles deshalb so billig, weil das Geld nicht da war, um ordentlich einzurichten, oder ist das einfach out? Muss es schrabbelig aussehen, wenn es schick sein soll?
Es muss nicht schrabbelig aussehen, aber wir fanden einfach, das hat einen bestimmten Schick. Jetzt muss ich mal bitten, ob hier jemand einen Schlüssel hat, weil hier ist nämlich die Tür geschlossen. Und es ist einfach ein Stück weit gemütlich und es ist vor allem individuell. Also es ist nichts von der Stange und es sind keine Büromöbel, die man irgendwo bekommt. So, jetzt sind wir hier sozusagen im Haupthaus. Ich habe ja gesagt, das ist ein altes Varieté-Theater. Wir sehen dort Aufgang zum Restaurant und Vereinszimmer. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Hier übrigens unser Fake-Aquarium von Telefunken.
Sehr cool. Während das Bild hängt, Herr Diekmann, kann ich Sie mal fragen, wie kommt man, Jetzt sind Sie wieder da. Ich wollte mal die Gelegenheit nutzen, wie kommt man eigentlich auf so einen doofen Namen wie Story Machine für eine Agentur?
Nachts um 2:30, glaube 2 Flaschen Weißwein in einem Kölner Italiener. Und am Ende ist uns nichts Besseres eingefallen. Peter, der Philipp Jessen sagt immer, der Name ist schon so schlecht, dass wir schon wieder gut sind. So, hier sind wir jetzt auch in unseren Büroräumlichkeiten. Die Idee ist, jeder hat hier seinen festen Arbeitsplatz tatsächlich, aber keiner muss auf seinem Platz sitzen, sondern jeder kann sitzen, wo er will. Am Ende ist die Idee, es so gemütlich zu machen, dass die Kollegen eigentlich gar nicht mehr nach Hause wollen. Hier ist eine meiner Lieblingsecken dort drüben. Das ist tagsüber wunderschön, wenn dort die Sonne von links reinfällt. Das ist alles sehr hohe, sehr alte Räume. Dann ist das wahnsinnig gemütlich.
Wann ist das Geld da, Herr Diekmann? Wann kommt der Umsatz rein, dass Sie es mal renovieren können, diese Wand da?
Wissen Sie was? Das ist nicht nur renoviert, sondern hier ist nichts hinzugefügt, hier ist nichts weggenommen. Das ist alles hinterspritzt. Hier fällt nicht ein Staubkörnchen mehr von der Wand. Das ist also alles aufwendigst konserviert.
Okay. Also mit viel Aufwand auf alt gemacht.
Nee, es ist nicht auf alt gemacht, sondern es sind die Räume, wie sie waren, wie sie vorgefunden worden sind. Und sie sind in dieser Form konserviert, aber von der Technik her, ob das die Sanitärräume sind, ist das alles mega neuester Stand. Wir haben auch in jedem Stockwerk natürlich auch eine Bar, sodass die Kollegen nicht nach unten gehen müssen, sich dort ihren Kaffee holen müssen. Auch das ist alles übrigens Möbeljahr, lieber Peter Turi, was ich zum Teil selbst auf dem Flohmarkt ausgesucht habe, hier irgendwo in Berlin. Hier ist übrigens die berühmte Treppe zum Erfolg, die schon in der alten Story Machine ins Nichts führte. So, und jetzt gehen wir mal in den wirklichen Theatersaal. Da müssen wir uns wieder beeilen, damit uns der Empfang nicht flöten geht.
Was ist denn das für eine Adresse, Herr Diekmann, wenn man Sie besuchen will?
Das ist in der Gartenstraße in Berlin. Und die Adresse, mir schreiben und dann gibt es die genaue Adresse.
Also ein bisschen geheim.
Nein, überhaupt nicht geheim. Wir haben sogar draußen ein großes Schild. Wir gehen doch da hinten rum. Ne? Wir gehen doch da hinten rum. Wir haben sogar draußen ein großes Leuchtschild, wo drauf steht Story Machine. Die Wege sind hier verschlungen. Jetzt zeige ich Ihnen noch Harry Potters Kinderzimmer. Sehr beliebt bei unseren Kollegen. Ich hoffe, dass jetzt hier der Empfang hält.
Hier. Ah, unter der Treppe.
Unter der Treppe.
Okay.
Hier ist Harry Potters Kinderzimmer. Hier sitzen am liebsten auch immer Kollegen. Also meistens sitzen die irgendwo rum. Wir gehen jetzt doch hier lang.
Ist das nicht die stille Treppe für verhaltensauffällige Redakteure?
Das finde ich auch gut. Hier, das ist das stille blaue Sofa für verhaltensauffällige Redakteure.
Momentan fehlt uns ein bisschen das Bild und wir haben auch keinen Ton.
Wie hat es auf dich gewirkt? Ich habe so ein bisschen gedacht, der hätte die Möbel teilweise von der Reeperbahn irgendwie so
Ja, auch der, in Hamburg gibt es auch, auch Etablissements, die so aussehen könnten.
Ja, genau. Ui.
So, jetzt gehen wir dahin. Das ist der Maschinenraum. Hier sind wir jetzt in dem Theater. Und wie ich es gesagt habe, es ist ein altes Theater. Dort oben ist die Empore, der Balkon. Und da vorne sehen wir, wo früher die Bühne war. Das Möbeljahr übrigens haben wir auch selber designt und herstellen lassen. Das ist schlicht und ergreifend aus alten Baugerüsten, die Balken, aus denen wir ganz, ganz, ganz lange Tische gemacht haben. Dadurch, dass hier so hohe Räume sind, ist hier auch eine relativ gute Akustik. Hier sind früher übrigens klassische Musikaufnahmen gemacht worden. Deswegen haben wir dort oben eine Akustikdecke mit dem Ergebnis, dass die Akustik hier ganz toll ist, dass hier eine tolle Klimaanlage und das Geilste ist dort oben die Musikanlage. Die haben wir gleich mit übernommen und die Karaoke-Abende im vergangenen Sommer haben das ein oder andere Mal zu Polizeieinsätzen geführt. So.
Okay, und jetzt Balken, sind wir. Diese Balkentische, Herr Diekmann, die Balkentische bieten ja den Gefahr, dass sich die Balken dann biegen, wenn Ihre Redakteure lügen.
Nee. Schauen Sie mal.
Okay, die sehen stabil aus.
Da biegt sich gar nichts. Ne? Okay. Die sind stabil.
Aber jetzt so, in Corona-Zeiten ist kaum jemand da oder wie machen Sie das?
Ja, wir haben hier noch eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen auch gesperrt. Zum Glück haben wir ja ein digitales Produkt und können auch deshalb ganz gut von zu Hause arbeiten. Ich finde es tatsächlich, bin ich nicht der allergrößte Fan von Homeoffice, weil ich immer der Meinung bin, Kreativität entsteht tatsächlich im Raum, wenn man zusammensitzt, wenn Ideen hin und her fliegen. Über Zoom, finde ich, kann man ganz gut administrieren, aber die Kreativität bleibt doch da manchmal, zumindest nach meinem Eindruck, auf der Strecke. Und ich sage immer ganz im Ernst, der Homo sapiens ist vor 300.000 Jahren ja zur erfolgreichsten Spezies auf diesem Planeten geworden. Nicht, weil er in der Höhle hocken gesitzen geblieben ist, sondern weil wir uns in Gruppen organisiert haben. Und das haben alle anderen Spezies nicht vermocht. Ameisen und Bienen können das zwar, aber die können sich ja nicht restrukturieren. Und nur der Mensch war in der Lage, sich in einer Gruppe zu organisieren und dann auch arbeitsteilig zu funktionieren. Und wie gesagt, das passiert nicht in der Höhle. Und wir müssen zusammenkommen. Und deswegen bin ich kein Fan von Homeoffice.
Jetzt kann das natürlich digital machen, ohne seine Höhle zu verlassen. Wir sind ja jetzt bei Ihnen. Ich bin in
Wiesbaden. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, der technische Fortschritt hat ja den Homo sapiens nicht so schnell verändert. Ich glaube, der evolutionäre Fortschritt ist langsamer als der technologische Fortschritt. Und deswegen haben wir einfach noch bestimmte Bedürfnisse. Der Mensch ist ein Social Animal. Und dazu gehört, dass wir mit anderen zusammenkommen müssen. Und deswegen, wie gesagt, Homeoffice ist eine Notwendigkeit. Es geht sehr viel im Homeoffice, aber ich freue mich auch wieder, wenn hier irgendwann allein hier oben 48 Kollegen sitzen.
Und wir freuen uns drauf, Sie wollten uns die Frauen zeigen in der Agentur.
Dann tun wir das jetzt.
Die Zeitscheine verraten. Wir wollten eigentlich schon die Zuschauer fragen, aber jetzt wollen wir noch die Frauen sehen und geben mal ein bisschen Gas.
Ja, dann müssen Sie jetzt den Bildschirm umstellen.
Hui, guten Abend.
So. Guten Abend.
Jetzt kommt das von hinten rein.
So, jetzt sehen Sie uns auch von vorne und dann freue ich mich hier auch Kolleginnen begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten Claudia Behrendt macht bei uns das Projektmanagement und Stefanie Weber leitet den Newsroom. Und dann ist hier auch noch unser
Facility Manager.
Unser Facility Manager Philipp Jessen, der auch jederzeit bereit ist, alle unverschämten Fragen zu beantworten.
Exakt. Ja, dann würde ich jetzt mal Philipp Jessen ins Spiel bringen, um danach die Damen zu fragen. Philipp Jessen, Sie waren bei der Gründung dabei. Was war im Kern die Gründungsidee von Story Machine?
Ja, die Gründungsidee war, ich muss mich auch an die 60-Sekunden-Regel halten, durch die sozialen Kanäle hat sich einfach ein unglaublicher Paradigmenwechsel in der Medienlandschaft vollzogen. Und wir haben einfach gesehen, dass man als traditionelles Medium nicht mehr Agenda-Setter, nicht mehr Gatekeeper ist. Und wir haben mal halt überlegt, wie kann man heute modern Öffentlichkeit herstellen, indem man Menschen dazu und Firmen enabled, ihr eigener Publisher zu sein. Und das über die sozialen Kanäle. Und das war die Grundidee von Story Machine, den Leuten zu zeigen, du kannst Herr deiner eigenen Geschichte sein, das in journalistischer Qualität, datenbasiert erstellen und dann exakt an die Menschen ausspielen, die du erreichen willst. Das war sozusagen die Grundidee, die wir damals hatten und die wir im Oktober 2017 angefangen haben, uns umzusetzen.
Super, 50 Sekunden. Nächste Frage, nächste Dame. Was von der Ursprungsidee hat überhaupt nicht funktioniert? Wo haben Sie sich verrechnet gehabt?
Willst du das beantworten, Philipp?
Nein.
Nein, bitte. Wo liegen wir falsch?
Bisher würde ich sagen, liegen wir absolut richtig. Das ist tatsächlich so, dass wir durch das Feedback unserer Kunden, wir reden ja nicht über unsere Kunden, das hat Kai bestimmt schon diverse Male erzählt heute Abend, tatsächlich positive Resonanz haben und bisher geht alles auf, so wie geplant.
Aber ihr müsst doch nochmal die Macho-Frage so beantworten, wie wir sie eintrainiert haben. Die ist ja noch unbeantwortet, oder?
Wir müssen irgendwas auswendig lernen heute Abend. Ja.
Wie hoch ist der Frauenanteil in der Agentur?
Tatsächlich arbeiten bei uns mehr Frauen als Männer, auch wenn durch die Möchtegern-Machos Kai und Philipp das Außenbild vielleicht ein bisschen anders ist. Aber tatsächlich sind bei uns im Maschinenraum sozusagen mehr Frauen tätig im Operativen.
Also die angesprochenen Brusthaare gibt es nicht so oft zu sehen.
Auch wenn sie es gerne hätten.
Okay, und könnte eine von Ihnen beiden mal erklären, was so ein typisches Vorgehen ist von Story Machine? Also da kommt ein CEO, der nicht twittern kann und der lässt sich dann von Ihnen beibringen oder an welcher Stelle helfen Sie den Leuten wie?
Kommt ganz drauf an. Es gibt Kunden, die in unterschiedlichen Stadien sind. Also es gibt tatsächlich Kunden, die eine Idee haben und wir helfen ihnen dabei, das umzusetzen. Wir geben Workshops, die Kunden kommen zu uns, wir gehen zu den Kunden. Und das ist komplett unterschiedlich, je nach Niveau, ob es da schon ein Social-Media-Team gibt, ob wir ganz von vorne anfangen. Das kann man so pauschal gar nicht beantworten.
Und wie viel Vorwissen hat Ursula von der Leyen mitgebracht?
Genug.
Ja, wir reden ja nicht über unsere Kunden, das wissen Sie ja.
Ja gut, ich soll aber von unserer Kundin, unserer Leserin Dorothee von Hoff ausrichten, dass es aufgefallen wäre, dass Ursula von der Leyen ganz schlecht war in digitalen Social Networks und von einem auf den anderen Tag richtig professionell kommuniziert hat. Und es geht das Gerücht, dass Story Machine da geholfen hat.
Ja. Also wir reden ja nicht über unsere Kunden, aber Komplimente nehmen wir gerne an.
Nur Komplimente.
Aber wir hatten ja schon gehört, dass sie sich nicht so schlecht angesteckt hat. Okay, dann haben wir jetzt doch einen Kunden erfahren. Wer sind denn noch die Kunden? Wen können Sie da zuallererst nennen?
Namentlich können wir niemanden nennen. Wir haben das eine oder andere DAX-Unternehmen, das wir betreuen. Wir haben große Mittelständler, die wir betreuen, CEOs, die wir betreuen und auch Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die wir betreuen. Was wir nicht tun, ist das Betreuen von Celebrities und Ähnlichem.
Warum nicht?
Auch aus diversen Gründen. Das eine ist sozusagen, dass da, glaube ich, die Erwartungshaltung da eine ist, die sich nicht mit unserer matcht.
Und was er damit sagen will, mitunter sehr betreuungsintensiv. Also wir haben mal den Versuch unternommen, und dann hat der Philipp Jessen nachts so 20, 30, 40, 50 SMSen bekommen, was er alles machen und was er alles tun muss. Und das meint er damit, wenn er heute sagt, die Erwartungshaltung und das, was wir können, hat da nicht so richtig gematcht.
Aber ist das nicht sehr schlecht, wenn Sie nicht über Kunden sprechen? Weil dann haben Sie nur Kunden, die über Sie sprechen. Zum Beispiel der Virologe Hendrik Streeck hat ja im Spiegel gesagt, dass es ein Fehler war, mit der Agentur zusammenzuarbeiten. Die DRPR hat Sie gerügt auch für diesen Fall. Also können Sie da auf Dauer über die Erfolge gar nicht sprechen? Das ist auch blöd.
Dabei bleibt es aber. Wie gesagt, das ist unsere Haltung. Wir reden nicht über Kunden und wir reden auch nicht über Nichtkunden. Wir sind jetzt keine Agentur, die es darauf angelegt hat, in Cannes oder sonst irgendwo irgendwelche Preise zu gewinnen, sondern wir wollen vor allem effektiv für unsere Kunden sein. Dass man dann nicht über Erfolge oder über Nichterfolge reden kann, das ist so. Damit muss man leben. Das haben wir vorher gewusst und das haben wir auch kalkuliert. Und das ist auch etwas, was wir aushalten.
Genau, und das ist auch einer der Grundsätze. Wir sagen auch immer, wie nennt man Leute, die zu 99% loyal sind, illoyal. Das heißt, wir haben eine hundertprozentige Loyalität zu den Kunden und gucken wirklich immer, dass wir uns total zurücknehmen, dass die Kunden im Vordergrund stehen und dass die glänzen können. Und dann geht es halt auch mal Hand in Hand, dass die Sachen, die mittelgut funktionieren, dann nach außen gehen, aber die ganzen erfolgreichen Operationen halt genauso, wie es auch antizipiert ist, für sich bleiben. Und es funktioniert für uns und es funktioniert auch für unsere Kunden sehr gut.
Aber es muss doch hart sein, wenn man wenn Beiwörter wie das PR-Debakel von Heinsberg an einem hängen bleiben.
Von meiner Seite nur so viel dazu, weil ich auch immer lese, was wir dort alles gemacht oder nicht gemacht haben. Erstens, es gilt das, was Philipp gerade gesagt hat. Zweitens, ich habe in meinem ganzen Leben keine SMS, keine E-Mail von Professor Streeck bekommen, nie mit ihm gesprochen, geschweige denn auch nur ein einziges Mal in meinem Leben getroffen. Das ist alles, was mir dazu einfällt.
Und das Relevante ist halt nicht, was in dem Fall, was an anderer Stelle kommuniziert wird, sondern das Relevante für uns ist, sagen, wie uns unsere Kunden sehen. Und das, das hat da keinerlei Implikationen.
Okay, so wie Sie Ihre Kunden nach vorne stellen, stellen wir die Community nach vorne. Ich frage jetzt nichts zum Fall Au Wirecard, sondern ich gebe jetzt mal, frage jetzt mal unsere Social Media Chefin, die Elisabeth. Was haben wir denn für Fragen gekriegt hier für die Runde oder beziehungsweise Fragen besonders auch an Kai Diekmann, der einfach das Aushängeschild und nicht nur der Hausmeister ist?
Da sind meine Kollegen anderer Meinung.
Du bist doch nur der Hausmeister.
Ja, genau. Eben gerade wolltest du eine Glühbirne auswechseln.
Ja, der Stuhl ist auch kaputt da hinten.
Naja, bei so Varieté-Theatern hat man früher den Chef Impresario genannt, ne? Weil er hat immer versucht zu beeindrucken.
Das ist der da.
Der Mann mit dem Bart. Okay, Elli, jetzt ist Zeit für die Turi 2 Community. Was für Fragen sind eingegangen?
Ja, danke dir, Peter. Es sind tatsächlich einige Fragen eingegangen. Wir haben 9 Videofragen, mit denen ich gleich starte. Erst aber auch nochmal Hallo nach Berlin von mir aus Wiesbaden. Es geht jedenfalls los mit dem Fall Wirecard, wie Peter gerade schon angekündigt hat. Die erste Frage kommt von Felix Daxel. Er ist Chefredakteur von Weiß Deutschland und ich spiele sie mal ein. Mhm.
wenn ich wirklich die Frage stelle, die mich am meisten interessiert, lieber Kai, dann ist es natürlich die Frage nach Wirecard. Wir haben viel gelesen in der Presse über die mutmaßlich kriminellen Machenschaften dieses Unternehmens. Du wurdest in dem Zusammenhang auch zitiert, wie du dem Vorstandschef Markus Braun noch zuletzt Mut zugesprochen hast und ihn zum Durchhalten aufgerufen hast. Wie sehr tut dir das auch weh, jetzt in einer Situation, in der du nicht mehr journalistisch aktiv bist, in so einem Zusammenhang genannt zu werden? In früheren Zeiten wäre es ja wahrscheinlich eher dein Ansinnen gewesen, so etwas mit aufzudecken. Jetzt wirst du in diesem Zusammenhang genannt mit einem Unternehmen, das mutmaßlich kriminell vorgegangen ist. Wie fühlt sich das an?
Ja, die Frage geht an mich und kann nicht an die Kollegen gehen, weil das hat mit Story Machine nichts zu tun. Lieber Felix, ich sag's mal so, ein guter Journalist gibt niemals seine Quellen preis. Ein guter Arzt spricht niemals über seine Patienten. Der Redenschreiber von Angela Merkel prahlt nicht mit der Ansprache, mit der Jubiläumsansprache in Harvard. Und ein guter Kommunikationsberater verrät auch nicht seine Mandanten. Erstens. Zweitens. Jeder Vergleich hinkt und der folgende ganz besonders. Der Vater meiner ersten großen Jugendliebe, der war Unfallchirurg. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass er keine kleinen Babys zur Welt bringt, sondern dass er dorthin geht, wo es blutig ist und wo es besonders weh tut. Und drittens, in meinem ganzen Leben habe ich mit keinem einzigen Investment so viel Geld verloren wie mit meinem Investment in Wirecard-Aktien. Weil ich den Fehler gemacht habe, den viele andere auch gemacht haben. Ich habe Wirecard geglaubt. Ich habe der BaFin geglaubt. Ich habe der Bundesbank geglaubt. Ich habe den vielen deutschen Journalisten geglaubt, die auch an Wirecard geglaubt haben und möglicherweise auf den Laien gegangen sind. Möglicherweise hätte ich doch an der Stelle einfach mal der Financial Times mehr vertrauen sollen.
Zweite Frage ist von Peter Böhling, Kreativling und Karikaturist, und sie handelt auch über das Thema Wirecard.
Tach, mein lieber Kai, ich bin's, der Bulo. Du bist jemand, so habe ich dich kennengelernt, der die Fäden immer genau in der Hand hat, der sehr genau antizipiert, der über Bande spielt, der genau weiß, was passieren wird. Wie sehr ärgert dich das persönlich, dass im Falle Wirecard ihr einfach, ich sag's jetzt mal so, gefickt wurdet von denen, ja? Die haben euch in eine Situation gebracht, die euch image-technisch schadet. Ärgert dich sowas? Also sagst du dann Scheiße, Scheiße? Und wie sagst du das dann? Oder sagst du, scheißegal, viel Feind, viel eher, wenn die Kohle stimmt, dann passt schon. Das interessiert mich wirklich.
Lieber Bulo, auch dort gilt, genau lesen. Es stand überall vollkommen zurecht, dass Story Machine damit gar nichts zu tun hat, sondern auch das ist richtig, dass ich für das Unternehmen Edelman tätig gewesen bin. Und ich kann es auch nur noch mal sagen, aus der Retrospektive sieht alles immer ganz doof aus. Aber schau doch mal hin, was deutsche Kollegen über Wirecard geschrieben haben. Sind ja nicht deutsche Kollegen gewesen, die das aufgedeckt haben. Und ich habe den Experten vertraut, wie viele Tausende andere auch. Noch im Mai hat die Investmentbank Morgan Stanley mitgeteilt, dass sie ihren Anteil an Wirecard aufgestockt haben. Noch im Mai haben Analysten großer europäischer Banken Wirecard von Hold auf Buy hochgestuft. Und ich bin dort diesen Experten genauso auf den Leim gegangen wie viele andere auch. Und ich kann es noch mal wiederholen, kein anderes Investment hat mich so viel Geld gekostet wie mein Investment in Wirecard. Du kannst mir glauben, das ärgert mich die Hölle.
Ja, beantwortet. Als nächstes Ihre Ex-Kollegin, Tanne Koch. Ich hoffe, Sie können sie hören. Ich gebe mal den Bildschirm frei und damit auch den Ton.
Hallo, lieber Kai. Viele Grüße von der Mutanteninsel und hier meine Frage. Wir nähern uns dem einjährigen Lockdown-Jubiläum. Hast du in dieser Zeit Survival Skills entwickelt, für dich persönlich, für deine Familie? Und gibt es eigentlich Corona-Regeln, die du brichst?
Das war natürlich jetzt wieder eine hinterhältige Frage von Tanit. Liebe Tanit, herzliche Grüße auf die Mutanteninsel zurück. Beeindruckender Kamin, vor dem du dort stehst. Survival-Regeln. Ehrlich, ich finde immer, wir jammern auf hohem Niveau. Wir leben dort in Potsdam draußen. Wir haben einen Garten, wir können raus. Insofern mag ich mich da wirklich überhaupt gar nicht beschweren. Ich habe zumindest ein neues Hobby entdeckt und im Winter, das ist das Eisbaden. Das ist eine ganz andere Art von Survival. Die macht wirklich Spaß und man geht dort tatsächlich an seine Grenzen. Neulich in der Ostsee bin ich einmal zu lange drin geblieben, 8-9 Minuten, und habe danach wirklich Probleme gehabt. Danach ging es mir 2-3 Stunden überhaupt nicht gut. Und vergangenen Montag, also Montag vor einer Woche, war das erste Mal bei uns in Potsdam der See zugefroren. Und ich bin ins Wasser gegangen und da war eine dicke Eisschicht drauf. Und ich dachte, das bricht sofort ein. Ich bin drin und bin dann komplett ausgerutscht, weil das Eis ganz dick war, und bin dann irgendwann eingebrochen wie in eine Fensterscheibe. Und entsprechend sehen meine Füße und meine Arme heute noch aus. Jede Menge Schnitte und alles ist blau und grün.
Du hast aber versucht, ein Team-Event draus zu machen, aber wir haben abgelehnt. Wir möchten das nicht.
Beim Eisbaden bin ich alleine.
Und welche Corona-Regel brichst du? Weil die hast du nicht beantwortet.
Genau, das kann ich gerade noch nachreichen. Danke.
Ich Corona-Regel brichst du? Niemals. Nichts.
Das heißt, wie Sie jetzt hier zu viert in einem Raum sitzen, auch alles Corona-konform. Aerosole werden rausgesaugt aus der Raumluft?
Ja, wir haben sowohl hier Luftreiniger, als wir haben hier eine Deckenhöhe. Also wenn Sie jetzt hier nach oben gucken würden, das sind 11 Meter ziemlich genau. Das heißt, wir haben hier eine Raumfülle, die das erlaubt. Und das zeigt jetzt der Bildschirm nicht so ganz. Wir sitzen auch ordentlich auf Distanz. Ansonsten gilt hier bei uns strenge FFP2-Regeln. Alle müssen die Masken haben, die hier jeden Morgen abgeholt werden können. Die stellen wir zur Verfügung. Und am Eingang ist ein Fiebermessgerät, was auf Distanz das Fieber misst. Und erst, wer an dem Gerät vorbeigegangen ist, kann dann auch tatsächlich ins Büro kommen. Wobei von den etwas über 90 Mitarbeitern zurzeit am Tag etwa maximal 10 hier sind.
Man kann sich also verteilen, Corona-konform.
Auf knapp 1000 Quadratmetern hat dann jeder so um die 100 Quadratmeter. Das ist Corona-konform, hoffe ich.
Ja, auf 3 Etagen.
Und auf 3 Etagen.
Wir kommen zur nächsten Frage. Die Zeit rennt ja schließlich. Die kommt von Hajo Schumacher.
Ja, hallo Kai, hallo Touri-Gang. Sehr interessant, was da bei Story Machine alles passiert. Ich habe mir das ja schon mal angeguckt. Ich gestehe, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Deswegen 2 Fragen. Wenn sich Julian Reichelt bei Story Machine bewerben würde, hätte er Chancen? Und wenn ja, für welche Funktion, welche Aufgaben? Und die 2. Frage, gibt es irgendwelche Abreden mit Armin Laschet, mündlich, schriftlich oder auch sonst, dass Story Machine im Falle einer Kanzlerkandidatur von Laschet im Bundestagswahlkampf tätig wird? Ich wünsche noch einen schönen Abend. Wir sehen uns ja gleich auf Clubhouse, Kai. Bis dann. Tschüss.
Hallo lieber Hajo, mit Hajo rede ich ja normalerweise nur über das Laufen und die Langstrecke, und ich glaube, er ist ja lange vor mir gestartet und mir auch immer noch überlegen. Also bei uns ist grundsätzlich immer jeder willkommen, ganz egal, ob vom Stern, Spiegel, Zeit, Süddeutsche. Wir sind hier vor allem ein journalistisch getriebener Laden und ein datengetriebener Laden. Das ist die andere Kernkompetenz, die man haben muss. Ich bin hier der Senior, und selbstverständlich, mit Philipp ist jemand gekommen, der vom Stern gekommen ist. Damit hatte ich auch keine Probleme, habe ich mir am Anfang lange überlegt, ob ich da Berührungsängste habe. Aber er war ja auch Chefredakteur bei Bravo, und dann habe ich ihn kurzzeitig auch mal bei Bild erlebt. Der eine oder andere Kollege von Bild ist ja auch hier. Nicht deshalb, weil sie von Bild sind, sondern weil ich sie seit vielen Jahren kenne, seit vielen Jahren schätze und weiß, was für hervorragende Journalisten Bild hat. Und was den 2. Teil angeht, Hajo.
Ja, darf ich Sie vielleicht gerade mal unterbrechen, Herr Diekmann? Vielleicht können ja auch mal die Kolleginnen was dazu sagen. Herr Jessen vielleicht was dazu sagen, damit wir auch Ihre Redezeit noch mal etwas begrenzen. Denn die Frage zum Thema Laschet und Kanzlerkandidatur und mögliche Begleitung des Story Machine können die anderen ja sicher auch.
Ich kann gerne die Frage beantworten. Was wir haben, ist ein Screening-Prozess, der, glaube ich, sehr, 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 sehr besonders ist. in dem Sinne, dass wir wirklich überhaupt nicht auf CVs gucken.
Ja. Es ging um Laschet, zweiten Teil.
Ging um Laschet oder ging es noch um die...
Genau, also die erste Frage wurde jetzt beantwortet von Herrn Diekmann. Vielen Dank dafür. Also, weiter jetzt Laschet.
Ja, die zweite Frage kann ich ganz kurz beantworten. Keinerlei Kontakt und Absprachen in jeglicher Form und auch keinen Kontakt.
Und was Philipp eigentlich sagen wollte, war, wir reden nicht über Kunden. Nicht über die, ne, die es sind und auch nicht über die, die es nicht sind.
Genau.
Verstehe. Die nächste Frage und spätestens da werden Sie alle merken, dass der Testosteronanteil auch unter den Frageeinsenderinnen und Einsendern relativ hoch war. Also es geht weiter mit einem männlichen Einsender. Frank Behrendt nämlich.
Ah.
So.
Das geht dann an dich.
Ja, hallo lieber Kai, hier ist dein alter Blutsbruder Frank. Du bist ja ein großer Häuptling der Kommunikation. Und insofern würde ich dich gerne fragen, ein anderer großer Häuptling, nämlich der vom FC Bayern, Uli Hoeneß, ist gerade wieder auffällig geworden, indem er sich sehr aufregen musste, dass seine Bayern verspätet vom BER abfliegen konnten nach Doha. Was hättest du ihm als Kommunikationsberater geraten, wie er seine Wut, seine unglaubliche Wut, wo er von einem Skandal ohne Ende sprach, besser hätte kommunizieren können, um nicht so viel Ärger zu bekommen? Ich freue mich auf deine Antwort. Viele Grüße.
Ja, Uli Hoeneß anscheinend noch kein Story Machine-Kunde. Was würden Sie, hätten Sie ihm geraten, was in dieser
Situation? Also erstmal treffen Sie ja wirklich auf Leute, die gar keine Ahnung von Fußball haben. Das muss ich einmal ganz kurz vorwegschieben. Zumindest.
Naja, um gut zu kommunizieren, Ratschläge zu geben zum Thema gut kommunizieren, braucht man ja keine.
Inhaltlich müsste man sich dann schon ein bisschen damit auskennen. Aber natürlich haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, was Uli Hoeneß einfach gut tun würde, ist einmal durchzuschlafen, bevor er emotional wird. Ich glaube, das ist irgendwie sein ganz großes Manko. Er ist ja immer sozusagen einer, der immer sehr, sehr eine starke Attacke fährt, damit auch Dinge anschiebt und antreibt. Aber Fakt ist, es jemand, der immer sehr, sehr stark ungefiltert seiner Wut freien Lauf lässt, ja auch im Doppelpass anruft und dort einfach losledert, buchstäblich. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt nicht mehr so ganz zeitkonform. Und da sollte er sich ehrlich gesagt ein bisschen selbstständig filtern.
Ich hätte mir immer einen Button auf meinem Handy gewünscht, dass es mir ab abends 10 Uhr unmöglich macht zu twittern.
Nächste Frage. Diesmal, Herr Diekmann, an Sie direkt wieder. Mirko Kaminski stellt die Frage.
Ich grüße von Winterschwimmer zu Winterschwimmer mit dem Motto unserer Zunft. Aber jetzt zur Frage. Sag mal, und das interessiert mich wirklich, bist du mit Story Machine so richtig als Gründer gestartet? Hast dich auch um den ganzen Kleinkram gekümmert, Büromaterialien besorgt, Topfpflanzen gekauft, zu Ikea, um Geschirr und Möbel zu holen? Oder von vornherein eher so als Chairman unterwegs gewesen? So derjenige, der die Kontakte macht, für Neugeschäft sorgt, Neukunden anspricht. Wie bist du da gestartet?
Chairman Mirko, das war von Anfang an tatsächlich eine Do-it-yourself-Veranstaltung. Selbstständig sein heißt, und das habe ich auch erfahren müssen, ständig immer alles selbst zu machen. Und so war das hier auch. Und ich habe das ja eben auch schon gezeigt. Ich bin tatsächlich mit meiner Frau hier auf Flohmärkten unterwegs gewesen und wir haben die Möbel ausgesucht. Und Philipp wird es bestätigen können, als wir dann mehr als 3 oder 4 Leute waren, war ich derjenige immer, der zu Rewe um die Ecke gefahren ist und die ganzen Süßigkeiten eingekauft hat. Und insofern war ich von Anfang an, glaube ich, hands-on immer dabei und kein Scherz, begreife mich auch hier als der Hausmeister, renne auch immer rum und gucke, das ist kaputt, kümmert euch doch da mal drum. Das ist ja schon tatsächlich richtiges Start-up-Life. Ich habe vorhin gesagt, jeder hat hier seinen Schreibtisch. Ich habe hier keinen Schreibtisch, sondern ich setze mich immer überall oder irgendwo hin, wo gerade Platz ist.
Das kann ich durchaus bestätigen. Also wir schmeißen Kai auch des Öfteren aus Konferenzräumen raus.
Ja.
Was ein bisschen schwierig ist für ihn, aber wir brauchen sie halt. Und was ich tatsächlich noch ergänzen muss, sympathisch fand ich den Teil, als du anfingst, die Birken zusammen zu sägen im Blaumann und das irgendwann gepostet hast, dachte ich mal, das muss ich mir angucken, ob das wirklich so ist und du hier sitzt und irgendwelche Birken sägst. Aber es war tatsächlich so, das hat er wirklich gemacht.
Ach so, ich muss jetzt dazwischen gehen, weil wir haben noch 2 Minuten und wollen nicht überziehen. Elli, wir haben 1 oder 2 Fragen, die wir nicht mehr unterkriegen.
Dafür gibt es noch einen anderen Kanal, Peter, aber da kommst du jetzt sicherlich drauf zu sprechen.
Ja, nee, ich habe eine allerletzte Frage, die will ich noch stellen, damit die beiden, die jetzt weniger zu Wort gekommen sind, am Ende noch was sagen können.
Sehr schön.
Und zwar ist das eine Frage, die unser früherer Videochef, der Jens Zwiehaus, auf YouTube gestellt hat. Die Frage lautet: wer ist gerade der oder die klügste und beste und kreativste Kommunikatorin in der deutschen Politik und warum? Bitte die beiden Damen. Wer beeindruckt Sie als Kommunikatorin oder Kommunikator? Wer geht gar nicht vielleicht noch?
Also es gibt tatsächlich einige. Es gibt jetzt nicht nur eine. Um ein Beispiel zu nennen, finde ich Doro Bär wirklich sehr vorbildlich, wie sie kommuniziert und wie transparent sie die Community mitnimmt, hinter die Kulissen offen spricht und tatsächlich oft aus ihrem Alltag aus dem Bundestag heraus Twitter postet, ob es jetzt Instagram ist oder Twitter. Das finde ich auf jeden Fall sehr vorbildlich, wie sie das macht.
Genau, das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben.
Okay, das unterschreiben wir auch. Doro Bär war auch schon öfter bei uns und soll auch ins nächste Buch Social Media mit rein. Ich fasse zusammen. Der Vorhang geht zu, alle Fragen sind offen, wir gucken betroffen. Wer jetzt noch Lust hat, ich lade alle ein, die ein iPhone haben und die neue App Clubhouse in den Turi 2 Clubraum. Da können wir das Gespräch nachbereiten. Sie sind alle eingeladen, wer noch Zeit und Lust hat. Wir können darüber sprechen, was jetzt nicht besprochen wurde. Einfach ein kleiner Absacker an der Bar, 20 Minuten. Da lade ich alle dazu ein. Ansonsten bedanke ich mich. Ich war sehr beeindruckt über diese, was wir gesehen haben, auch die Optik. Ich denke, wir hatten eigentlich den Plan, fast alles ins Clubhouse zu verlegen, weil wir sagen, ach, über Ohren kann man sich ja wunderbar mieten. Aber das, was Sie da geboten haben, optisch, muss ich sagen, wir werden das wiederholen. Den Turi 2 Clubabend vor Ort mit Video. Jetzt haben wir zwei tolle Beispiele. Gabor Steingart, das war schon beeindruckend auf dem Schiff. Da haben Sie echt mithalten können. Vielen Dank. Es war beeindruckend, zumindest optisch. Inhaltlich sind nicht alle Fragen beantwortet worden, aber wir akzeptieren es. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal und sage, Markus, verabschiede uns alle. Tschüss nach Berlin.
Tschüss. Tschüss.
Das will ich gerne machen. Vielen Dank für diese Runde. Das war unser Videoclubabend mit Kai Diekmann und der Agentur Story Machine. Wenn Ihnen da draußen das gefallen hat, dann kommen Sie gerne wieder und sagen Sie es weiter. Das Video von heute Abend und auch der Podcast dazu entstehen jetzt gleich im Anschluss und sind morgen früh auf turi2.de, auf YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen abrufbar. Turi 2 überhaupt bringt gleich mehrfach in der Woche die Kommunikationsbranche ins Gespräch. Immer montags, immer mittwochs und donnerstags um 19 Uhr. Morgen Abend treffen sich Peter Turi und der Journalist und Blogger Richard Gutjahr zu ihrem Podcast ohne Namen und ohne Konzept. Die erste Folge, die erste Ausgabe, die Premiere. Ich habe auch noch überhaupt keine Ahnung, was da passieren wird. Morgen bin aber sehr gespannt. Für heute verabschieden wir uns, wünschen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und seien Sie, wenn Sie mögen, morgen wieder mit dabei.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.